Der EU droht eine neue Zerreißprobe. Ungarn und Polen starten mitten in der Pandemie sowas wie einen Erpressungsversuch und haben diese Woche Veto eingelegt gegen den geplanten EU-Haushalt. Grund für den Streit ist der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus. FluxFM-Redakteurin Lena Mempel erklärt den Konflikt.
Korruption, Betrug, eine politisch gesteuerte Justiz und Presse. EU-Mitgliedsländer wie Ungarn, Polen oder auch Bulgarien bauen seit Jahren systematisch ihre Demokratien ab. Die Europäische Union will mit einem neuen verbindlichen Rechtsstaatsmechanismus dagegen vorgehen. Die Auszahlung von Geldern soll in Zukunft an die Einhaltung der EU-Grundwerte gebunden sein. Ungarn und Polen wollen das nicht akzeptieren. Wie schon wochenlang angedroht, haben sie am Montag von ihrem Veto Gebrauch gemacht. Die beiden Länder blockieren damit den EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre und rund 750 Milliarden Euro dringend benötigte Corona-Hilfen. Polen und Ungarn pokern auf ein Einknicken der EU. Viele Mitgliedstaaten haben allerdings angekündigt, vom neuen Rechtsstaatsmechanismus kein Millimeter abzurücken.
Ob die EU jetzt klare Kante zeigen sollte oder einen Kompromiss erarbeiten muss, darüber sprechen wir jetzt mit Europaexperte Christian Freudelsberger von der Hertie School Berlin. Schönen guten Morgen.
Morgen, Christian.
Guten Morgen.
Christian, die Blockade des EU-Haushalts durch Polen und Ungarn kommt ja nicht überraschend. Die große Frage, die jetzt aber im Raum steht, ist, Gelder auszahlen oder auf Grundwerten beharren. Wie geht's weiter? Welches Signal sollte die EU jetzt senden?
Ja, also ich denke mal, wie es weitergeht, hängt großteils davon ab, wer jetzt in diesem Spiel die besseren Karten hat, ja. Und aus meiner Perspektive mindestens liegen die Vorteile derzeit eher auf Seiten der 25, also nicht auf Seiten der 2. Es war ein deutliches Ergebnis am Montag. Es war von Anfang an eigentlich ziemlich klar, dass man diese Frage der Rechtsstaatlichkeit von der Frage des Haushalts und des Wiederaufbaufonds trennen sollte, weil man das eine eben per Mehrheitsbeschluss entscheiden kann und das andere nur einstimmig. Und im Grunde hat man das nun erreicht, weil ob Ungarn oder Polen jetzt den neuen Haushalt oder das Wiederaufbauinstrument ratifizieren oder nicht, am 1. Januar gibt es eben diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, in der ist nicht ganz zahnlos. Wenn also der neue Haushalt bis dahin nicht beschlossen ist, findet der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus einfach Anwendung auf den alten Haushalt, der dann über 2020 hinaus fortgeschrieben wird. Um den Mechanismus kommen Polen und Ungarn also nicht herum und gleichzeitig schneiden sich die beiden Regierungen ja ins eigene Fleisch, denn vom neuen Haushalt und vom Wiederaufbauinstrument profitieren ja nicht nur West- und Südeuropa, sondern eben auch ganz besonders diese beiden Länder. Aus meiner Perspektive haben also die 25 die bessere Verhandlungsposition. Und dementsprechend sollten sie jetzt auch ein klares Signal setzen und senden nach Warschau und Budapest, dass sie sich eben nicht erpressen lassen und dass dieser Mechanismus jetzt beschlossene Sache ist, ein für alle Mal.
Okay, Deutschland hat aber noch bis Ende des Jahres den EU-Ratsvorsitz inne, heißt also, die Bundesregierung ist auch für die Kompromisssuche bei solchen Konflikten zuständig. Welche Vorschläge stehen denn jetzt im Raum, um Polen und Ungarn doch zum Einlenken zu bewegen?
Ja, da liegen jetzt viele Vorschläge auf dem Tisch, um entweder eben Ungarn und Polen zum Einlenken zu bewegen oder aber als gewissermaßen nukleare Option dieses Wiederaufbauinstrument, also die gemeinsame Schuldenaufnahme der europäischen Staaten, ohne Ungarn und Polen zu machen, außerhalb des EU-Rahmens unter Völkerrecht. Das hätte viele Nachteile, aber als entfernte Drohkulisse könnte das durchaus hilfreich sein, ja. Von Seiten der deutschen Ratspräsidentschaft werden jetzt bereits Brücken nach Warschau und Budapest gebaut, um den beiden Regierungen so etwas wie einen gesichtswahrenden Rückzug zu ermöglichen. Aus meiner Perspektive ist das genau der richtige Ansatz. Im Gespräch ist beispielsweise derzeit so etwas wie eine nicht bindende Zusatzerklärung zu diesem Mechanismus, dass eben dieser Mechanismus nicht zur Aushebelung der Kompetenzverhältnisse zwischen der EU und den Mitgliedstaaten genutzt wird. Es würde an der Substanz des Mechanismus nichts ändern, aber unter Umständen den beiden Regierungen Gesichtswahrung vor ihren Wählerinnen und Wählern ermöglichen. Ja? Mhm. Und um genau solche pragmatischen Vorschläge geht es jetzt. Und da ist die EU eigentlich meistens sehr kreativ.
Mhm. Nun war es ja auch so, wenn wir uns kurz erinnern, Deutschland hatte sich ja eher zurückhaltend gezeigt, was die Forderungen zur Rechtsstaatlichkeit betrifft. Es gab ja verschiedene Vorschläge. Und vielen EU-Ländern ging der deutsche Vorschlag gar nicht weit genug. Man musste sich da Kritik einpacken lassen. Jetzt ist aber die Frage, ist das vielleicht jetzt von Vorteil, wenn Deutschland als Konfliktlöser auftreten soll und vermitteln soll zwischen Polen und Ungarn und der EU?
Ich denke, das ist auf jeden Fall von Vorteil. Das ist auch die Rolle der Ratspräsidentschaft. Der deutsche Vorschlag vom August war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr enttäuschend, hat aber versucht, eben eine Brücke zu bauen zwischen den beiden Lagern. Vorhersehbarerweise hat dann das Parlament eben darauf gepocht, diesen Mechanismus zu verschärfen, und das ist auch letztlich geschehen. Der Mechanismus, so wie er jetzt steht, ist natürlich sowas wie ein Formelkompromiss, aber er ist eben, wie gesagt, nicht komplett zahnlos. Und in der jetzigen Situation, wo man dieses Veto hat, hat Deutschland natürlich die Möglichkeit, als Ratspräsident viel glaubwürdiger gegenüber Polen und Ungarn aufzutreten und sowas wie eine Mittlerrolle zwischen den beiden Seiten einzunehmen.
Länder wie Spanien, Italien oder Frankreich sind ja gerade besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen und brauchen diese EU-Hilfen dringend. Der Weg zum Hilfspaket und EU-Haushalt war bereits langwierig und zäh. Was passiert denn, wenn es jetzt keine Einigung gibt? Muss dann nochmal von vorne verhandelt werden und kommen die Hilfen dann doch noch irgendwie dort an, wo sie hin müssen?
Na, wenn es keine Einigung gibt, dann läuft der jetzige Haushalt erst einmal weiter und der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus greift dennoch. Das heißt, sowohl Polen als auch Ungarn haben jetzt nicht mehr wirklich eine Trumpfkarte in der Hand, ja. Und zusätzlich müssen dann im Januar die Ausgabenprogramme der Europäischen Union, also unter anderem die Regionalfonds, neu verhandelt werden. Und es braucht jetzt keine allzu wilde Fantasie, dass man darauf kommt, dass Ungarn und Polen in diesen Verhandlungen auf wenig Gegenliebe stoßen werden. Es ist also aus meiner Perspektive wirklich nur eine Frage der Zeit, bis die beiden Regierungen den Weg frei machen. Und es ist im Übrigen auch noch genug Zeit da, weil es ist absehbar, dass aus dem Wiederaufbauinstrument, ob man es jetzt innerhalb der EU oder eben außerhalb des EU-Rechtsrahmens schafft, die ersten Gelder ohnehin erst Mitte nächsten Jahres fließen können. Und letztlich hat man dementsprechend also auch noch ein bisschen Zeit, um hier irgendwie einen Kompromiss zu schaffen.
Morgen kommen ja die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten zu einer Videokonferenz zusammen, wollen dann also beraten. Und was auch interessant ist, im Zuge dieser Blockade wird jetzt auch mal wieder, muss man ja schon dazu sagen, der Rausschmiss von Viktor Orbáns Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei diskutiert. Aber die EVP, ein Zusammenschluss sämtlicher konservativer Parteien Europas, kann sich ja nicht dazu durchringen. Würde das an dieser Stelle denn überhaupt aber eine Relevanz haben und von irgendeiner Rolle zur Lösung des Konflikts spielen?
Also, um ganz ehrlich zu sein, sinnvoll und gerechtfertigt wäre ein Ausschluss von Fidesz aus der Europäischen Volkspartei schon vor Jahren gewesen. Und die Bundeskanzlerin und auch die CDU-CSU haben sich da wirklich die Hände schmutzig gemacht, haben jahrelang Appeasement betrieben und Orbán so auch intern gegenüber Wählerinnen und Wählern einiges an Legitimation verschafft. Ja. In der jetzigen Situation aber, denke ich, ist das überhaupt keine gute Idee. Würde eigentlich die Lage nur eskalieren, wo jetzt eigentlich Deeskalation und pragmatische Vorschläge vonnöten wären, um eben, wie gesagt, diesen beiden Regierungen sowas wie einen gesichtswahrenden Rückzug zu ermöglichen. Dementsprechend vor Jahren eigentlich schon eine gute Idee, jetzt gerade eher nicht so.
Sagt Christian Freudelsberger, er ist Europaexperte an der Hertie School Berlin, zum Streit um den EU-Haushalt beziehungsweise auch die beiden Vetos von Polen und Ungarn und damit die Blockade des kommenden EU-Haushalts. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Freudelsberger.
Ja, vielen Dank Ihnen.